Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
Ob Atomausstieg, Sozialausgaben oder auch Bezahlkarte. In unserer aktuellen Ampelregierung gibt es ja eigentlich immer irgendwie irgendwelche Konflikte. Seit einer Weile gibt es deswegen ja vor allem innerhalb der FDP auch Stimmen, die ganz offen dafür werben, das Bündnis platzen zu lassen. Und auch wenn solche Koalitionsbrüche auf Bundesebene extrem selten sind, das hat es schon einmal gegeben. Und auch damals war es die FDP, die eine Koalition verlassen hat. Wie es dazu kam und welche politischen Konsequenzen der Schachzug damals hatte, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um einen völlig alltäglichen Begriff und die kaum bekannte Geschichte dahinter. Was war eigentlich ursprünglich mal 0815? Hallo und herzlich willkommen bei Aha History. Ich bin Wim Orts und ich habe mal wieder eine Bitte für euch, denn wir sind weiterhin für den Deutschen Podcastpreis nominiert und ihr könnt für uns abstimmen in der Zuschauerkategorie Bester Newcomer. Abstimmen könnt ihr unter deutscherpodcastpreis.de und den Link, den stelle ich euch auch nochmal mit in die Shownotes. Es gilt als das Scheidungspapier der Koalition von SPD und FDP. Das Konzept für eine Politik zur Überwindung der Wachstumsschwäche und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Am 9. September 1982 schickte der damalige FDP-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff dieses Wirtschaftsprogramm an den SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt. 3 Wochen später war die Koalition Geschichte. Und CDU-Chef Helmut Kohl wurde mit den Stimmen der FDP zum Kanzler gewählt. Wie die sozialliberale Koalition damals ständig im Krisenmodus war und warum Lambsdorffs Brief zum finalen Sprengstoff wurde, darüber spreche ich jetzt mit dem Parteienforscher Uwe Jun. Hallo Herr Jun.
Hallo Herr Ort.
Dann gehen wir zum Beginn mal in die politische Struktur der damaligen rot-gelben Koalition. Die lief ja von 69 bis 82, 13 Jahre. Das ist ja schon eine ganz andere Partnerschaft als die heutige Zweckehe zwischen eben SPD, Grünen und FDP.
Das kann man sagen. Es galt so als historisches Bündnis. Es war der Versuch von Sozialliberalen insgesamt so etwas wie Geschichte zu schreiben. Und die Väter dieses Bündnisses waren Willy Brandt und Walter Scheel, die das dann Ende der 60er Jahre installierten. Und man fühlte sich dem auch zunächst verpflichtet sehr stark von beiden Seiten. Sodass also hier eine andere Konstellation da war, die Versöhnung des Liberalismus mit der Sozialdemokratie nach langer christdemokratischer Vorherrschaft. Erste Risse bekam es dann aber schon in den 70er Jahren und das hat viel auch mit der Ökonomie zu tun. Auch damals gab es schon wirtschaftsliberale Teile in der FDP, die eben gesehen haben, dass der Kurs der von der SPD geführten Bundesregierung nicht in ihre Richtung läuft. Und die ersten Risse wurden sichtbar in den späten 70er Jahren. Das wurde nochmal übertüncht, weil die CDU-CSU damals Franz Josef Strauß zum Kanzlerkandidaten 1980 machte und Strauß und die FDP kein gutes Verhältnis zueinander hatten. Die FDP favorisierte eindeutig Helmut Kohl, der aber 80 eben nicht antrat nach der knappen Niederlage 1976 und dadurch verlängerte sich nochmal die sozialliberale Koalition bis in die frühen 80er Jahre.
Wie kann man diese Koalition damals mit der heutigen vergleichen oder haben sich die Vorzeichen zu sehr geändert?
Der wesentliche unterschiedliche Faktor sind die Grünen, die hier eben auch in dieser Koalition sind. Das heißt eben, dass hier FDP und Grüne miteinander zusammenarbeiten müssen, was in Rheinland-Pfalz ganz gut klappt, weil auf Länderebene relativ wenig zu entscheiden ist, aber was auf Bundesebene eben deutlich schwieriger ist, weil hier die entscheidenden Profilbereiche der Parteien entschieden werden müssen. Fragen also der Ökologie, des Klimaschutzes auf der einen Seite und Fragen der Sozialpolitik und der Wirtschaftspolitik auf der anderen Seite, Finanzpolitik. Und da sind eben die Differenzen erheblich zwischen Grünen und FDP in erster Linie, zwischen SPD und FDP auch an der einen oder anderen Stelle, aber eben besonders zwischen Grünen und FDP. Und Grüne und FDP haben sich auch immer als Wettbewerber gesehen. Die haben nie irgendeine Form der Allianz schmieden wollen, dass man eng zusammenrückt. Noch im Spätsommer 2001 2021 hat Christian Lindner ja gesagt, dass die Grünen ein wesentlicher Wettbewerber seien und er sich eine solche Koalition mit den Grünen kaum vorzustellen vermag. Daran können Sie schon erkennen, dass hier auch immer der Wettbewerbsgedanke im Vordergrund stand und die enge Kooperation sich dann ad hoc bilden sollte. Da erinnern wir uns alle an dieses schöne Selfie mit den Vieren, Wissing, Lindner, Baerbock und Habeck. Aber das war natürlich etwas für die Öffentlichkeit und das war nur etwas, was so kurz diesen Aufbruch symbolisieren sollte, aber dann doch nicht hielt.
Dann gehen wir jetzt zurück in die frühen 80er Jahre. Sie haben jetzt schon gesagt, Ende der 70er, erste Risse in dieser sozialliberalen Koalition. 1982 kam es dann zum Bruch. Was waren dann die Gründe, dass es da zu dieser Krise kam, die sich immer mehr zugespitzt hat?
Man kann sagen, die wesentlichen Gründe lagen daran, dass Deutschland damals in einer äußerst schwierigen ökonomischen Situation war. Man kann sogar sagen, erstmals in einer richtig schwierigen ökonomischen Situation. Die Arbeitslosigkeit stieg drastisch an. Es wurde dadurch auch deutlich markiert, dass die Staatsverschuldung deutlich zugenommen hatte. Dazu kam noch, dass in der SPD der Kanzler nicht mehr unangefochten war. Da war besonders symbolträchtig das Thema NATO-Doppelbeschluss, den Helmut Schmidt ja auch gegen die Widerstände besonders in der eigenen Partei durchgesetzt hatte. Und das alles führte dann dazu, dass die FDP sagte, die SPD scheint nicht mehr stark und kräftig genug zu sein und sie favorisiert auch nicht die Lösungen, die uns als FDP sinnvoll erscheinen, was die Ökonomie betrifft. Und das alles führte dann zu dem berühmten Lambsdorff-Papier. Und dieses Papier, das deutliche Unterschiede zur Position der Sozialdemokratie markierte, das wurde dann von Helmut Schmidt zum Scheidungsgrund erhoben.
Was genau stand da drin, dass das so unvereinbar für den Kanzler war, dass das wirklich zu einem Scheidungspapier wurde?
Nun, das Entscheidende war, Helmut Schmidt war schon eben nicht mehr unangefochten innerhalb seiner eigenen Partei. Und dann kommt ein Wirtschaftsminister der FDP, von dem Schmidt wusste, dass er die Unterstützung seines Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher hatte. Lambsdorff agierte also nicht allein. Und in diesem Papier fordert Lambsdorff drastische Einschnitte in die sozialen Kassen. Das heißt also, Sozialleistungen sollten zurückgeschraubt werden. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Sozialdemokrat, der ohnehin schon angeschlagen ist, der von seiner eigenen Partei Linken kritisiert wird, wegen des NATO-Doppelbeschlusses, aber auch anderer Entscheidungen seiner Zeit. Auch in der Innenpolitik lief nicht alles rund. Der soll nun auch noch Sozialleistungen kürzen. Das war natürlich ein No-Go. Und deswegen sah am Ende Schmidt keine Möglichkeit mehr, hier noch mit der FDP zusammenzukommen. Zumal eben es nicht das erste Mal war, wenn es jetzt das erste Mal gewesen wäre, dass die FDP jetzt aufmuckt. Aber nein, es gab eben, wie gesagt, auch schon im Laufe der letzten Regierungsjahre immer mal wieder Streitereien zwischen FDP und SPD mit Blick auf die Wirtschaft, Sozial- und Finanzpolitik. Und das konnte dann Schmidt nicht mehr mittragen. Und er wusste, das ist dann das Ende der Koalition. Er hat das dann sehr gut inszeniert, indem er dann die FDP als die Partei darstellte, die nun schuldig an diesem Koalitionsbruch war. Dabei hatten sich die beiden einfach im Laufe der Jahre auseinandergelebt.
Wie wurde das damals innerhalb der FDP aufgefasst?
Sehr kontrovers. Das muss man eindeutig sagen. Es gab einen sozialliberalen Flügel, der gar nicht so klein war innerhalb der FDP. Ganz bekannt Ingrid Matthäus-Meyer oder Günther Verheugen, um mal zwei Namen zu nennen, die später eben dann von der FDP direkt in die SPD wechselten. Das waren alles so Persönlichkeiten des sozialliberalen Flügels, die eben diese Entscheidung, jetzt zur CDU zu wechseln und mit denen eine Koalition zu bilden, zur CDU-CSU, missbilligten. Und die auch inhaltlich hinter dieser sozialliberalen Koalition standen, die das gut fanden und die fühlten sich düpiert und die haben dann auch entsprechend so gehandelt. Da sind große Teile, auch übrigens an der Parteibasis, ausgetreten. Man kann sagen, 30, 35 bis 40% der Parteimitglieder hat die FDP verloren in dieser Zeit. Die wechselten dann zum Teil zur SPD, zum Teil wurden die parteilos. Und das hat auch der FDP durchaus erheblich Stimmen bei den Wählern gekostet. Also die Wahl, die dann anschließend kam, war nicht einfach für die FDP. Da gab es durchaus den einen oder anderen, der befürchtete, die FDP könnte an der 5%-Hürde scheitern.
Das ist es nämlich. Das ist der nächste Schritt. Es kam dann zu einer Regierungsumbildung. Helmut Kohl wurde im Bundestag zum Kanzler gewählt, wollte sich dann aber die Legitimierung vom Volk holen.
Genauso wie Sie es sagen. Kohl war es zu wenig, nur mithilfe eines konstruktiven Misstrauensvotums das Amt auszuüben des Bundeskanzlers. Und er sah auch, dass die CDU, CSU in Umfragen gut dastand. Das war also eine günstige Position für ihn. Und auch das war übrigens wieder mit Hans-Dietrich Genscher abgesprochen. Die FDP musste das Risiko eingehen, hier an der 5%-Hürde zu scheitern. Aber es stabilisierte sich im Laufe des Winters 82-83 zugunsten der FDP, sodass eben Genscher hier bereit war, dieses Risiko zu gehen und diese Neuwahl dann für das Frühjahr 1983 anzuberaumen. Und das klappte dann. Es war zwar kein glanzvoller Einzug für die FDP in den Bundestag, aber sie schaffte die 5%-Hürde und kam wieder zurück in den Bundestag und konnte dann die Koalition, die jetzt christlich-liberale Koalition, fortsetzen.
Herr Jung, vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Ich danke Ihnen auch.
Die aktuelle Ampelkoalition, die ist vieles, aber eines ist sie ganz bestimmt nicht. Gewöhnlich, durchschnittlich oder mittelmäßig. Aber warum sage ich euch das? Weil es jetzt um den Inbegriff von Durchschnittlichkeit geht. Wenn etwas völlig öde und normal ist, dann ist es 0815. Aber wieso genau benutzen wir diese Zahlenfolge und seit wann tun wir das? Diese Frage hat mir Johannes geschickt und hier kommt die Antwort.
Moin zusammen, hier ist Henning Feind. Ich bin der Moderator des Fußballpodcasts Phrasenmäher, dem Zuhause der Fußballstars. Wenn du Lust hast, die Manager, Trainer, Spieler und natürlich auch die Legenden so kennenzulernen, wie du sie noch nie kennengelernt hast, dann schalt den Phrasenmäher ein. In einer Atmosphäre irgendwo zwischen Kabine und Kamin erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie antreibt und welche unvergesslichen Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen werden. Abonnier den Phrasenmäher am besten direkt bei Apple Podcast, bei Spotify oder in deiner Lieblingspodcast-App, damit du keine Folge verpasst. Und lausche dem, was sonst nur in der Kabine der Bundesliga besprochen wird. Wir hören uns im Phrasenmäher.
Bevor ich euch erkläre, woher die Redewendung kommt, müssen wir erstmal drüber sprechen, was 0815 eigentlich ist, beziehungsweise war. Denn der Ausdruck stammt von einem Maschinengewehr mit der Typenbezeichnung 0815. Der tendenziell eher sperrige Name hatte damals rein funktionelle Gründe. Der Name des Gewehrs war 08. Und weil ständig an Verbesserungen gearbeitet wurde, kamen auch regelmäßig neue Modelle heraus. Und 1915, da war es dann eben das 0815. Aber warum wurde ausgerechnet diese Zahlenfolge dann zu dem Synonym für Mittelmaß? Dafür gibt es verschiedene Theorien. Eine weit verbreitete Erklärung besagt, dass das Gewehr damals einfach nichts Besonderes war. Das deutsche Heer brauchte im Ersten Weltkrieg sehr schnell sehr viele Maschinengewehre und deswegen wurde in der Massenproduktion an der Qualität gespart. Das Ergebnis waren dann eben die 0815-Waffen. Die leicht verbesserte 0818, die kam, wie der Name schon andeutet, 1918 auf den Markt. Ja, und 1918, da war der Krieg eben schon fast vorbei und verloren. Eine weitere Theorie ist, dass sich das Wort durchgesetzt hat, weil das Training an diesem Maschinengewehr einfach so langwierig und eintönig war, weswegen 0815 zum Synonym für sich wiederholendes, völlig langweiliges Training wurde. Und dann gibt es auch noch die Theorie, dass sich die Redewendung gar nicht im Laufe des Ersten Weltkrieges, sondern erst im Zweiten Weltkrieg entwickelt habe. Denn auch hier wurde das zu diesem Zeitpunkt längst veraltete MG0815 wieder eingesetzt. Und rund 25 Jahre nach seiner Einführung, da war es mittlerweile eben wirklich nicht mehr besser als absolutes Mittelmaß. Zu guter Letzt gibt es auch noch einen vierten Ansatz. MG0815 war das erste standardisierte Maschinengewehr, das im ganzen Deutschen Reich verwendet wurde. Damit steht die Waffe auch für den Beginn von Industrienormen. Die Maße von Kegelstiften der MG0815, die wurden 1918 tatsächlich zur ersten staatlichen Industrienorm erklärt, also zur DIN 1. Und damit waren sie dann Standard und absolut nichts mehr Außergewöhnliches. Welche Erklärung nun letztendlich die richtige ist, das lässt sich final wohl nicht mehr herausfinden. Und oft ist es ja auch eine Mischung aus verschiedenen Theorien, sodass bestimmt jede davon ihre Berechtigung hat. Dass sich das Wort jedoch auch nach Kriegsende weiter verbreitet hat, dabei hat der Autor Hans-Helmut Kirst eine ganz wichtige Rolle gespielt. Er brachte 1954 seine Kriegstrilogie 0815 auf den Markt, die später auch verfilmt wurde. Die Bücher wurden zu einem der ersten Bestseller der noch jungen Bundesrepublik und so war der Begriff 0815 auch knapp 10 Jahre nach Kriegsende wieder in aller Munde. Zum Abschluss habe ich noch eine Empfehlung für euch. Wenn ihr die besten Infos und Analysen rund um die heutige Krisenkoalition hören wollt, dann ist der Weltnachrichten-Podcast Das bringt der Tag das Richtige für euch. Jeden Morgen hört ihr nicht nur die aktuellen Nachrichten, sondern auch eine Einordnung unserer Kollegen zum wichtigsten Thema des Tages. Ich sage Danke an meine Kollegin Imke Rabiga für ihre Unterstützung bei dieser Folge und ich sage Danke an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.